SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem, schönen guten Morgen. Seit gestern wissen wir also, wie wir die befürchtete nächste Corona-Welle im Herbst angehen sollen. Und eigentlich gibt es da nur zwei Maßnahmen, die überall gelten sollen. Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und im Flugzeug und eine Masken- und Testpflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Justizminister Buschmann von der FDP hat gestern in den ARD-Tagesthemen gesagt, dass die Länder aber auch noch mehr Freiheiten haben.
Wir denken, dass reicht, denn das Land ist ja in einem viel besseren Zustand als noch vor einem Jahr. Sehr viele Menschen sind geimpft, viele Menschen hatten auch schon Kontakt mit dem Virus, ihr Immunsystem ist gestärkt und wir haben sehr gute Medikamente wie Paxlovid. Und wenn die Länder darüber hinaus es für notwendig halten, beispielsweise im ÖPNV Maskenpflichten einzuführen, dann können sie das tun. Je nach Lage vor Ort. Das heißt, wir haben hier ein flexibles Instrumentarium.
Ja, und ein flexibles Instrumentarium ist ungefähr gleichzusetzen mit, jetzt macht halt jeder wieder, was er will. Und den Ländern passt das natürlich nicht unbedingt, denn die üben jetzt schon Kritik, vor allem auch an der Kommunikation der Bundesregierung. Klaus Holleczek, der bayerische Gesundheitsminister von der CSU zum Beispiel.
Die Länder hätten natürlich viel früher eingebunden werden müssen ins Verfahren. Wir waren letzte Woche alle Gesundheitsministerinnen und Minister in Berlin mit Karl Lauterbach zusammen. Dann hat man uns gesagt, in Kürze ist also heute, das haben wir jetzt erfahren, gestern Abend, schon stückchenweise aus den Medien was entnommen. Das ist ehrlicherweise nicht ein Umgang auf Augenhöhe mit den Ländern.
Und nicht nur die Länder sind zumindest irritiert, was die Kommunikation der Ampelkoalition angeht. Auch unsere Berlin-Korrespondentin Eva Ellermann stößt sich in ihrem Kommentar an einer Metapher, die jetzt für die Corona-Maßnahmen genutzt wurde.
Erraten Sie mal, wovon ich in dieser tropischen Nacht geträumt habe. Von Winterreifen und Schneeketten. Schuld sind Gesundheitsminister Lauterbach und Justizminister Buschmann. Die haben trotz Hitzewelle ein neues Corona-Konzept ausgebrütet. Und damit wir es verstehen und mitmachen, haben sie sich ein Bild ausgedacht. Die Corona-Maßnahmen für den Herbst, also vor allem Maske tragen und testen lassen, das sind die Winterreifen. Und wenn es im Winter dann ganz rau kommt und die Krankenhäuser wieder voller werden, dann kann es zusätzlich noch schärfere Maßnahmen geben, sowas wie Abstandsgebote oder Obergrenzen für Besucherzahlen. Dann ziehen wir, bildlich gesprochen, die Schneeketten auf. Hä? Ja, so haben Lauterbach und Buschmann uns den Fahrplan für die Corona-Maßnahmen für Herbst und Winter erklärt. Wahrscheinlich haben sie lange danach gesucht, wie sie den Bürger abholen können in seiner Lebenswirklichkeit. Also Auto, das kennt jeder. Und die Regel von O bis O kennt auch jeder, von Oktober bis Ostern. Jetzt also auch Winterreifen gegen Corona. Wenn's hilft. Für die Länder heißt es jetzt erstmal Profil checken und Reifenwechseltermin anpeilen. Ob's rutschig wird, das hängt am Virus.
Die Meinung von Eva Ellermann aus unserem Hauptstadtstudio. Seitdem Nancy Pelosi in Taiwan war, hat sich die chinesische Führung dazu entschlossen, wieder die Muskeln spielen zu lassen. Schon in den vergangenen Tagen ist China mehrfach in den taiwanischen Luftraum eingedrungen und auch die Rhetorik gegenüber dem demokratisch regierten Inselstaat hat sich nochmal verschärft. Seit heute Morgen, deutscher Zeit, soll es mehrere Militärübungen rund um die Insel geben. Benjamin Eisel berichtet.
Das genaue Ausmaß der Militärübungen ist noch unklar. Die kommunistische Führung hat 6 Gebiete rund um Taiwan zu möglichen Manöverzonen erklärt. Manche dieser Gebiete überschneiden sich mit taiwanischem Hoheitsgewässer. Was das für die zivile Schifffahrt und den Luftverkehr bedeutet, ist noch nicht absehbar. Taiwan fürchtet eine See- und Luftblockade durch die angekündigten Manöver. Wenn die Drohungen wahrgemacht werden, könnten Raketen nur wenige Kilometer vor Taiwans Küste ins Wasser gefeuert werden. Außerdem hat die Staats- und Parteiführung in Peking Wirtschaftssanktionen gegen die demokratisch regierte Insel verhängt. Zahlreiche Lebensmittel aus Taiwan dürfen nicht mehr in die Volksrepublik eingeführt werden. Der chinesische Zoll hat auch Exportstopps verhängt. Unter anderem Sand darf nicht mehr nach Taiwan geliefert werden, ein wichtiger Rohstoff für die Bauindustrie. Die kommunistische Staatsführung in Peking betrachtet Taiwan als eigenes Staatsgebiet und ist sauer über den Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi. Wochenlang haben Vertreter der Volksrepublik mit scharfen Worten vor einem solchen Besuch gewarnt. In den vergangenen Tagen hat sich die Rhetorik nochmal zugespitzt.
Der US-Senat hat den Beitritten von Finnland und Schweden in die NATO zugestimmt. 95 von 96 Senatorinnen und Senatoren haben dafür gestimmt. Es gab nur eine einzige Gegenstimme. Präsident Biden hat die Abstimmung historisch genannt. Schweden und Finnland wollen dem Militärbündnis wegen des russischen Einmarschs in die Ukraine beitreten. Dafür müssen aber noch alle 30 NATO-Mitglieder zustimmen. Die Türkei droht auch immer noch mit einem Veto. Bis zu 40 Grad kann es heute heiß werden, der Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle. Damit steigt natürlich auch noch mal die Waldbrandgefahr. Besonderer Fokus liegt auf der Region rund um das Hambacher Schloss bei Neustadt an der Weinstraße. Da hat es gestern Nachmittag gebrannt und die Feuerwehr war dort die ganze Nacht weiter im Einsatz. Im Boden des steilen Hangs wurden da auch noch Glutnester gesucht. Martin Gärtner.
Mit Stirnlampen ausgerüstet hackten Feuerwehrleute in der Dunkelheit den verbrannten Waldboden auf, um Glutnester aufzuspüren und abzulöschen. Das Feuer war gestern Nachmittag an einem Steilhang unterhalb des Hambacher Schlosses ausgebrochen. Die Brandursache ist unklar. Über 200 Einsatzkräfte von Feuerwehren aus der Stadt Neustadt und ihren Stadtteilen sowie aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, dem Kreis Südliche Weinstraße und dem Kreis Bad Dürkheim hatten die Flammen nach 4 Stunden unter Kontrolle.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute Nacht war es in manchen Regionen immer noch ziemlich warm. 22 bis 13 Grad hatten wir noch. Heute erreichen wir dann auch den Höhepunkt dieser doch ziemlich heftigen Hitzewelle. Ansonsten steigen die Temperaturen heute auf 32 Grad in der Eifel und auch im Westerwald. Und bis zu knapp 40 Grad in der Kurpfalz kriegen wir und auch im Rhein-Neckar-Raum.
SWR aktuell. Service.
Diese Woche ist es also wieder sehr, sehr heiß und allein der Gedanke an einen Sprung ins kühle Wasser, der macht schon richtig Spaß. Und Schwimmen ist ja auch eine super Idee, wenn man zum Beispiel auch bei Hitze trainieren möchte. Das geht eigentlich nur im Wasser im Moment, wenn man da keinen Hitzschlag kriegen will. Schwimmbäder und Baggerseen sind da die erste Adresse, aber es gibt auch Menschen, die es nicht so mit stehenden Gewässern haben und deshalb auf Flüsse und Bäche umsteigen. Und die locken gerade auch, denn wegen der Trockenheit führen viele Ströme, zum Beispiel der Rhein, im Moment ziemlich wenig Wasser. Ich habe mit Martin Holzhauser gesprochen. Er ist Sprecher der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLRG. Das sieht so harmlos aus, wenn da ein Fluss Niedrigwasser hat. Man denkt dann auch mal schnell, ja, ist ja kein Problem, kann man eben mal durchwarten. Was muss ich denn beachten, wenn ich sowas tun will oder eigentlich lieber gleich lassen?
Fluss ist natürlich nicht gleich Fluss, aber gerade wenn wir von den großen Gewässern ausgehen, den Rhein zum Beispiel, rät die DLRG trotzdem auch bei Niedrigwasser davon ab, da wirklich schwimmen und baden zu gehen. Es gibt eine ganze Reihe Gefahren, die das Niedrigwasser sogar gefährlicher machen können. Also wenn der Fluss weniger Wasser führt, ist oft die Fließgeschwindigkeit zum Beispiel höher, also das Wasser fließt schneller. Dann ist man ja grundsätzlich näher auch am Boden, wenn man vielleicht jetzt nicht nur gehen kann, sondern auch noch schwimmerisch in der Mitte unterwegs ist. Das heißt, mögliche Hindernisse unter Wasser sind näher dran, das Verletzungsrisiko ist höher. Und wenn natürlich auch noch Schiffsverkehr ist, ist man näher an der Fahrrinne, näher an den Schiffen. Auch das ist natürlich nochmal ein erhebliches Verletzungsrisiko und nicht zuletzt, wenn Schiffsverkehr ist, wird natürlich auch Wasser weiterhin Richtung Ufer verdrängt. Das fließt zurück, erzeugt eine Unterströmung, die auch Menschen von den Füßen reißen kann und mit in die Fahrrinnen nimmt.
Wenn ich jetzt mit Kindern unterwegs bin und irgendwo schwimmen will, ist es da vielleicht doch der bessere Gedanke, ins Schwimmbad zu gehen oder eine feste Badestelle, die ganz sicher bewacht ist und sich lieber von den Flüssen ganz fernzuhalten?
Ganz klar, ja. Also dazu würden wir immer empfehlen, bewachte Badestellen aufzusuchen. Wenn was passiert, dann sind professionelle Rettungskräfte vor Ort, die wissen, was zu tun ist. Ansonsten ist immer das Risiko höher, dass wenn etwas passiert, dass es dann auch wirklich böse ausgeht.
Wenn ich beobachte, dass dann trotzdem jemand mitgerissen wird oder vielleicht um Hilfe ruft, wie verhalte ich mich denn dann, wenn ich am Ufer bin? Also erst Hilfe holen und dann hinterher schwimmen oder wie ist es am besten?
So könnte man es vielleicht kurz darstellen. Also erst Hilfe holen ist ganz wichtig. Die 112 rufen, den Notruf also absetzen, damit sich Helfer direkt auf den Weg machen können, wenn da möglichst wenig Zeit vergeht. Dann kann man im nächsten Schritt überlegen, wie kann ich jetzt in der Zwischenzeit helfen? Gibt es vielleicht in der Nähe einen Rettungsring, der irgendwo festgemacht ist? Gibt es andere Gegenstände, die schwimmen, die man zuwerfen kann, falls derjenige sozusagen noch über Wasser ist und sich daran festhalten kann? Selbst ins Wasser zu gehen, hängt sehr stark von der Situation ab. Da muss man immer beachten, dass die eigene Sicherheit vor dem der anderen Person gehen sollte und auch überlegen, ob man wirklich schafft, diese Strecke zu schwimmen und die Person dann auch wieder zurückzubringen zum Ufer, ob man ja sich sicher sein kann, dass man das schafft. Und nicht zuletzt sollte man auch bedenken, dass Menschen, die am Ertrinken sind, starke Kräfte entwickeln im Überlebenskampf und sich an alles klammern, das heißt auch an den Retter. Und auch da muss man eigentlich wissen, wie man damit umgeht.
Wo kann ich mich denn informieren, wenn ich jetzt trotzdem in irgendeinem Fluss oder an irgendeiner Stelle baden will? Gibt es irgendwie offizielle Stellen, bei denen ich nachgucken kann, ob noch genug Wasser im Fluss ist, um da schwimmen zu gehen?
Kann sich bei den Gemeinden informieren, aber wir würden also als DLRG immer davon abraten, in den Flüssen schwimmen zu gehen, weil sie halt nicht bewacht sind. Ansonsten kann man sich aber bei örtlichen Behörden informieren.
Sagt Martin Holzhauser, er ist Sprecher der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLRG.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Am Landgericht in Tübingen beginnt heute ein Mordprozess gegen einen 20-jährigen Mann. Er soll im November in Mössingen-Belsen im Kreis Tübingen seinen Schwager getötet haben. Ingemar Körner.
Der 20-Jährige stammt aus Syrien. Er soll vergangenen November in der Wohnung seiner Schwester in Mössingen-Belsen deren Mann erstochen haben. Nach islamischem Recht waren die beiden zum Tatzeitpunkt noch verheiratet, hatten sich allerdings getrennt. Nach Angaben des Landgerichts Tübingen hat der Angeklagte das Messer unvermittelt gezückt und seinen Schwager mit 3 Stichen tödlich verletzt. Anschließend floh er, stellte sich aber später der Polizei. Sein Opfer konnte sich noch auf die Straße schleppen, wo ihn Passanten fanden. Für Hilfe war es jedoch zu spät. Das Gericht setzt für das Verfahren insgesamt 6 Verhandlungstage an.
In Wien sollen heute die Gespräche zur Rettung des Atomabkommens mit dem Iran wieder aufgenommen werden. Sie waren monatelang unterbrochen. Es soll um einen Lösungsentwurf gehen, der seit dem 20. Juli auf dem Tisch liegt. Und zum Schluss noch eine etwas schönere Meldung. Das Wacken-Festival beginnt heute. Eines der größten Metal-Festivals der Welt und das größte in Deutschland öffnet heute zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wieder seine Pforten. Insgesamt werden mehr als 70.000 Fans erwartet. Laura Albus.
Um 13 Uhr ist es soweit. Dann steht laut den Veranstaltern die Stürmung des Holy Grounds an. Nach 2 Jahren Corona-bedingter Pause dürfen die Fans dann in den Bereich direkt vor den beiden Hauptbühnen. Und das dürfte für viele der 70.000 Fans wohl ein emotionaler Moment werden. Die Vorfreude ist sowohl bei den Festivalbesuchern als auch bei den Wacknern selbst groß. Trotz etwa 30 Grad ist die Stimmung ausgelassen und die ersten Fans sind bereits seit einigen Tagen vor Ort. Sie haben Anreisen aus der ganzen Welt auf sich genommen, standen laut Polizei vor allem gestern stundenlang im Stau. Denn die Straßen hier im ländlichen Kreis Steinburg sind diesem Verkehrsansturm nicht gewachsen. Das diesjährige Wacken Open Air ist schon seit 2019 ausverkauft.
SWR aktuell Infodate.
Auch für Ihren Sprachassistenten.
Morgens, mittags und abends.